Ja, danke, dass du unser Papa im Himmel bist. Herr, danke, dass wir nicht zurückschrecken müssen, wenn wir so ein intimes Wort gebrauchen, sondern dass wir sagen dürfen, ja, das ist genau das, was uns deine Liebe gebracht hat. Es ist genau das, wohin uns dein Kreuz gebracht hat. Wirklich so ans Vaterherz Gottes, dass wir unseren Gott als unseren Vater, als unseren Papa im Himmel, der uns liebt, ansehen dürfen. Dafür danken wir dir von Herzen, Vater im Himmel. Wir danken dir von Herzen, dass du es gut mit uns meinst, dass du gut bist, Herr. Und wir laden dich ein, dass du jetzt auch besonders zu uns redest durch dein Wort, Herr, wo du dich festgelegt hast, wie du die Dinge siehst, Herr. Und dass du Menschen dort triffst, wo sie stehen, Herr Jesus. Mich selbst und jeden, der zuhört hier im Raum und jeden, der am Livestream da ist, Herr Jesus. Dass wir wirklich von Pfeilen der Liebe getroffen werden, Herr Jesus, aus deiner Hand. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Muss man noch ein paar Apps auf meinem Handy zumachen. Wer vergisst immer Apps zuzumachen und hat dann gefühlt 1500 auf, kennt man, ne? Und dann denkst du irgendwann, warum geht's jetzt nicht mehr? Kommt bei einem iPhone nicht vor, aber ich bemitleide alle, die was anderes haben. Nein, Spaß. Herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Herzlich willkommen an alle im Livestream. Herzlich willkommen in der Ekklesia Braunschweig oder wie wir sie auch nennen, Ekklesia Mittelland. Denn es gibt uns in Braunschweig und wo noch? In Hannover. Und Hannover, ich bin ein bisschen neidisch, die treffen sich heute im Park zum Grillen. Wow, ein Grillgottesdienst, aber andererseits, ich habe gestern auch Burger gegrillt. Es geht mir gut. Also ich halte diesen Gottesdienst durch. Die Kraft von zwei sehr großen Burgern ist noch da. Ja, ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass wir als Kirche gemeinsam miteinander unterwegs sein dürfen. By the way, mein Name ist Öli oder Michael Göring, bin Pastor dieser Gemeinde und es ist richtig stark, mit euch unterwegs sein zu dürfen. Und ich möchte kurz einen ganz kleinen Werbeblock noch einschieben, weil wir stehen so nach den Ferien immer am Beginn unseres neuen Kleingruppensemesters. Oh, was bedeutet das? Muss man hier zur Uni gehen, wenn man zu der Kirche gehört? Nein. Semester aber einfach, dass wir sagen, wir starten dieses Thema zweimal im Jahr neu, einmal im Februar und einmal im August, September, je nachdem, wie auch die Ferien fallen. Und wir treffen uns als Kirche sonntags hier zum Gottesdienst, dann trifft sich die Jugend noch am Freitag und dann treffen wir alle uns noch in kleinen Gruppen. Kleingruppe bedeutet einfach, da kommen ein paar weniger Leute zusammen, okay? Und da treffen wir uns entweder hier in der Kirche, in den Räumlichkeiten oder auch zu Hause und wir haben dann ganz verschiedene Kleingruppen. Man beschäftigt sich zum Beispiel nochmal mit der Predigt und geht nochmal ein paar Fragen dazu durch, überlegt, wie man das so im eigenen Leben anwenden kann. Oder man studiert irgendein biblisches Buch oder man beschäftigt sich mit irgendeinem anderen geistlichen Thema, was einen brennend interessiert. Und das Ziel ist, dass Menschen in unserer Kirche dort in den Kleingruppen ein Zuhause finden. Hey, was ist richtig cool, dass wir uns hier sehen und grüßen können und dass wir winken dürfen. Aber ich glaube, ein Zuhause entsteht da, wo du Menschen hast, wo du weißt, ich gehöre dazu und die gehören auch zu mir. Okay? Also es ist unser Herzschlag dahinter, dass Menschen ein Zuhause finden und dann, dass du einen Ort hast, wo du dein Leben teilen kannst mit anderen. Wo die Leute von dir wissen und du von ihnen weißt und wo man gemeinsam füreinander da ist, auch im Glauben, okay? Weil es einfach viel besser ist, als alleine unterwegs zu sein. Und das Dritte, was wir immer unter Kleingruppen so sehen wollen, ist, dass wir auch gemeinsam wachsen. Das ist so, oder? Das hat man immer so auch beim Sport gemerkt. Wir haben damals irgendwie so eine Basketballmannschaft gegründet. Bei mir im Dorf, also wir haben einfach gefragt, ob wir die Hallenzeit kriegen können. Keiner hatte einen Trainerschein, keiner hatte irgendwas. Aber es war total cool. Es kamen dann eigentlich die besten Spieler aus dem Kreis einmal in der Woche dahin, weil sie alle Bock hatten, einfach nur zu spielen. Ja, also wir hatten sonst unsere Trainingszeiten auch irgendwo in den Verein, aber da sind wir einfach nur zusammengekommen und haben gezockt. Und da waren wirklich gute Leute aus dem Start, aus der Niedersachsen-Auswahl und so weiter oder Leute von der Straße, die einfach unglaublich gut waren. Und ich sag dir, da bist du besser geworden, weil man so alle gemeinsam. Ne? Du hast von denen was gelernt und wie macht der das? Und es hat dich auch angespornt und so weiter. Ich glaube, das ist so ein cooles Setting. Gemeinsam kann man richtig gut wachsen, auch im Glauben. Kann man auch seine Fragen stellen. Der Pastor hat da wieder irgendwas Komisches gepredigt am Sonntag. Ich weiß gar nicht, was der gemeint hat. Ich sage, ja, ist normal. Ne? Wir versuchen es dir mal zu erklären. Er ist schon schwer zu verstehen, aber könnte das gewesen sein. Ne? Und so kann man sich gegenseitig helfen. Und da wollen wir euch ermutigen, auf der Homepage findest du alle unsere Kleingruppen, wenn du wenn du da auf Kleingruppen klickst. Ne? Und hinten, wenn du rausgehst, haben wir so ein blaues, ich habe es jetzt leider nicht dabei, ein Kleingruppenprogramm. Genau, Benny läuft schon, unser Techniker. Ihr könnt euch gleich mal nach hinten drehen, dann seht ihr das. Hier unser Kleingruppenprogramm, hinten in der Tür wird es gerade hochgehalten. Genau, dann könnt ihr da auch direkt reingucken und Leute dann ansprechen. Okay, das war mir nochmal wichtig. Jetzt wollen wir in die Predigt einsteigen und wir sind gerade im Galaterbrief. Okay, Galaterbrief nochmal kurz erklären, ist also ein Brief im Neuen Testament. Paulus, der hat ja die meisten Kirchen am Anfang gegründet, als er das Christentum so den Durchbruch hatte, ja, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden war. Und dann hat Paulus ganz viele Kirchen gegründet und unter anderem auch welche in Galatien. Und dort in Galatien, in den Kirchen, da lief es nicht so gut. Da lief vieles schief und Paulus, ich sag dir, dem ist richtig so der Kamm geschwollen. Der war rot und weiß und hat gesagt, Freunde, so geht's aber nicht. Wir müssen dringend mal das wieder korrigieren, was sich da bei euch eingeschlichen hat. Ne? Das war so, wie der Fitnesstrainer daneben dran steht und sagt, nein, das ist nicht die Form. So machst du dich nur kaputt. So kannst du niemals erfolgreich trainieren. Hör auf! Ja? Er war wütend, weil er wusste, die Leute machen sich nur kaputt durch das, was sie da probieren. Das fand ich einen coolen Gedanken. Und Paulus sagte, ey, es geht hier um alles. Es geht darum, ob wir das originale Evangelium haben oder eine Fälschung. Das Evangelium ist einfach die Nachricht, die gute Botschaft davon, was Jesus für uns getan hat. Und Paulus sagt, hey, damit dürfen wir nicht spielen. Das muss immer dieselbe Botschaft bleiben. Über Generationen, bis Jesus irgendwann wiederkommt. Das muss das Gleiche bleiben. Und er hat dann auch, im Grunde kannst du so eine Definition aus diesem Brief ableiten, was das echte Evangelium ist. Ich habe das nochmal auf der Folie mitgebracht. Christus plus X ist eine Fälschung. Also wenn du irgendwas dazu tun willst, um Gott zu gefallen, außer das, was Jesus getan hat, dann bist du bei der Fälschung. Aber wenn du was wegnehmen willst von Jesus, so nach dem Motto, da waren manche Galater drauf, ja, Jesus hat alles für uns getan, aber es ist ihm eigentlich völlig wurscht, wie wir leben. Das interessiert dir nicht. Kannst jetzt machen, was du willst, kannst du alles, was du Bock hast, kannst du jetzt all in gehen. Jesus hat ja alles gemacht. Sagt Paulus, nein, das ist auch die Fälschung. Das wahre Evangelium ist Christus plus nichts. Christus plus nichts. Und letzte Woche haben wir schon uns mit dem ersten Thema beschäftigt, denn Paulus stellt immer das Original und die Fälschung einander gegenüber. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, dass Paulus sagt, hey, es ist Gnade und nicht Leistung. Christus ist alles bedeutet, etwas wurde für dich getan und darauf musst du dich berufen. Du musst dieses Geschenk annehmen. Das ist wichtig. Und nicht, dass du selber versuchst, dir noch deinen Weg zu Gott vorzukämpfen. Das funktioniert nicht, okay? Das geht nicht. Also da ging es sozusagen um den eigenen Antrieb im Leben. Und unser Antrieb ist Gnade, dass wir uns als Beschenkte empfinden. Das ist unser Lebensprinzip. Wir sind beschenkt. Und nicht dieses, oh, ich muss es irgendwie noch rechtfertigen, dass ich überhaupt hier bin auf diesem Planeten. Nein, ich bin beschenkt. Und heute geht es darum, was ist unsere Identität eigentlich? Bin das ich alleine? Ist das mein aufgeblähtes oder schon geplatztes Ich? Es gibt ja so beide Sachen, ne? Bei so einem Luftballon, wenn du dir dein Ich, dein Ego als Luftballon vorstellst, ich habe leider einen vergessen mitzunehmen, aber du würdest den aufpusten und dann ist so, wenn du voll von dir bist und sagst, boah, ich bin der Hammer, ich bin überragend, Mann, alle Leute sollen mich feiern und so weiter, dann ist dein Ego aufgepustet. Und dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, ich bin gar nichts und ich bin so eine miese Ratte und keiner will mit mir zusammen sein, ich habe nichts zu bieten und so weiter. Dann ist der Luftballon halt schon geplatzt. Aber weißt du beide haben eigentlich eins gemeinsam. es ist alles nur heiße Luft gewesen. Bei dem einen ist die Luft schon entwichen und bei dem anderen ist sie halt noch drin. Aber da ist nicht ein wirklicher Inhalt da, der sie wirklich ausmachen würde und der ihnen das Leben geben würde, was sie eigentlich brauchen. Und die Folge ist dann immer nur, wenn wir uns gut fühlen, dann fühlen wir uns als Helden. Und wenn wir uns mies fühlen, dann fühlen wir uns als Versager. Und dann haben wir irgendwie gar nicht gewonnen. Und wenn wir aber verstehen, was Christus für uns getan hat, dann wird er selbst in uns groß. Und dann verändert sich unsere Identität vollkommen. Dann sind wir nämlich dankbar, wenn es gut läuft, und fühlen uns immer noch geliebt, wenn es schlecht läuft. Und das ist eine ganz andere Ausgangslage. Okay, Identität ist das Thema. Ich habe 3 Punkte mitgebracht. Erster Punkt lautet: Das Gesetz hat mich identifiziert. Okay, da steckt ja auch schon Identität drin. Und wir lesen Galater 2, 17 und 18 mal zum Einstieg. Wir bleiben so in diesen Versen da. Wenn aber auch wir, und Paulus meint wir Juden, er spricht jetzt von sich ganz persönlich. Wenn aber auch wir Juden allein durch den Glauben an Christus Anerkennung bei Gott finden wollen, dann geben wir damit zu, dass auch wir Sünder sind. Was? Ebenso wie die Menschen aus anderen Völkern. Bedeutet das nun, dass Christus zum Komplizen der Sünde wird? Keine Ahnung, was er da meint, müssen wir uns angucken. Wenn wir durch den Glauben an ihn nicht mehr dem Gesetz unterstellt sind? Auf gar keinen Fall! Nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde, wenn ich dem Gesetz wieder Geltung verschaffen will, das ich vorher als nutzlos erkannt habe. Was ist da los? Das ist interessant. Man muss sich einmal mit dem Hintergrund davon beschäftigen. Da war nämlich etwas passiert. Es gab einen Vorfall zwischen den beiden großen geistlichen Glaubenshelden Paulus und Petrus. Ich habe das letztes Mal schon kurz erzählt. Paulus und Petrus und Barnabas, die waren da in so einer Gemeinde, wo ganz viele Leute waren, die ursprünglich keine Juden gewesen sind, okay? Und die saßen zusammen am Tisch und haben gegessen und haben das gefeiert, dass sie durch den Glauben an Jesus jetzt alle eine Mannschaft sind, ja? Und dass sich keiner mehr über den anderen stellen muss. Und die haben irgendwie das Gefühl gehabt, nee, wir gehören wirklich an einen Tisch. Und während sie da so sitzen, kommen dann noch mehr Juden aus Jerusalem, ja, und dann war auch der Bruder von Jesus noch dabei und die kommen und laufen so rein und in dem Moment, oh, ist der Petrus aufgesprungen, hat gesagt, nee, ich saß hier gar nicht, ich konnte nur kurz meinen Rücken und so weiter, musste mich kurz mal hinsetzen, nein, eigentlich esse ich nicht mit denen und so weiter. Also bei Petrus, da hat ein altes Denken wieder eingesetzt. Und ich glaube, er hat selber nicht wirklich dran geglaubt, aber er wollte sich keine Blöße geben vor diesen anderen Juden. Und die Juden hatten tatsächlich so ein Selbstverständnis, dass sie gesagt haben, hey, die Sünder, die als Verbrecher vor Gott dastehen, das sind all die anderen. Wir sind es nicht, denn wir haben ja das Gesetz, wir kennen ja Gottes Willen. Okay, wir lesen das zum Beispiel, Paulus bestätigt das sogar in Galater 2, Vers 15. Die Verse habe ich auch noch mal mitgebracht.
Genau.
Zwar sind wir durch unsere Geburt Juden und keine Sünder, wie die Menschen anderer Völker. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Also Paulus sagt im Grunde, ja, ich weiß, ich kenne das alte Sündenverständnis. Das alte Sündenverständnis lautet, die anderen sind die Sünder, weil die nicht mal wissen, was Gott wichtig ist. Also die können ja nur Vollgas am Ziel vorbeischießen. Ja? Wir wissen ja zumindest, was Gott will. Also so ein bisschen das Verständnis, ne, wie von uns Deutschen, dass wir sagen, hey, wir sind dankbar, dass bei uns Ordnung herrscht. Ja? Es ist auch so, mein Bruder sagt auch immer, vieles stört ihn in Deutschland, seitdem er im Ausland lebt. Aber wenn er zurückkommt und merkt, dass hier einfach Sachen funktionieren und dass man keinen bestechen muss und all diese Dinge, ne, um seine Dokumente zu bekommen und so, dann ist es deutlich angenehmer. Und er sagt, das feiere ich eigentlich, ne, dass bei uns immer noch so viele Sachen gut funktionieren. Und so sind wir Deutschen. Wir halten uns ja auch nicht an alle Verkehrsregeln, oder? Hand aufs Herz. Bist du in dieser Woche mal zu schnell gefahren? Bist du in dieser Woche mal bei Rot über die Ampel gegangen? Oder keine Ahnung. Oder Vorfahrtsregeln. Das sind Vorschläge, oder? Wenn ich das größere Auto habe, dann soll der andere warten. Ist doch ganz klar. Nee, aber trotzdem würden wir als Deutsche sagen, ja, wir halten uns nicht immer dran. Aber wir haben es doch wenigstens, diese Ordnung und diese Gesetze. Und deswegen sind wir ja doch immer noch, ehrlich gesagt, besser dran als viele andere Länder. Und das ist so ungefähr das Selbstverständnis gewesen auch der Juden. Okay? Und da sagt jetzt aber Paulus, Freunde, wir haben doch eigentlich ein neues Verständnis von der Sünde. Und das lautet, dass wir alle Sünder sind. Und das will ich nochmal kurz illustrieren. Und da bitte ich meine unfreiwilligen Freiwilligen, Joachim, Ben und Simeon, einmal auf die Bühne. Und Josia muss sich auch bereithalten, der ist angehender Pastor auch, der hat keine Wahl. Der muss da, stellt euch mal hier so nebeneinander auf, bitte. Und jetzt nehmen wir mal drei von diesen Leuten, die da am Tisch saßen damals, okay? Und sagen wir jetzt mal, der eine, ja, Ben ist eigentlich der Richtige dafür. Der eine war ein Römer, okay? Die Öme! Und der steht jetzt da. Und dann haben wir noch einen Griechen. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie Oliven mitbringe oder so, habe ich dann aber gelassen. Und dann haben wir einen Juden auch hier drin. Und die saßen jetzt alle zusammen am Tisch. Und plötzlich hat dann aber haben die Juden wieder gedacht, naja, eigentlich, klar, wir sind alle durch Jesus gerettet, aber ich meine, wir kennen das Gesetz, wir haben die ganzen Geschichten aus dem Alten Testament. Im Grunde müssen wir uns schon immer noch ein bisschen abwenden von denen, denn wir sind ja schon eigentlich ein Stück besser, muss man sagen. Ist einfach so, ne? Okay, und jetzt kommt Paulus und sagt, nö, weißt du, das Gesetz würde alle verurteilen. Alle. Jetzt brauche ich das Gesetz. Josia, du bist das Gesetz. Josia fährt nämlich nie zu schnell. Du kannst dir das mal hier bitte einmal drüber ziehen noch. Du bist der Schiedsrichter quasi. Das Gesetz. Und jetzt ist das Gesetz, können wir uns vorstellen. Du musst bitte einmal hier stehen. Hier und mit dem Rücken zu den, also mit dem Rücken zu den Leuten. Du musst diese Leute angucken. Diese Leute, die Bösen. Okay, pass auf. Und jetzt, wir kennen alle diese Szenen aus den Filmen, oder? Wo Leute, hier müssen wir uns eine Scheibe vorstellen, stehen im Polizeirevier hinter der Scheibe und dann muss der Zeuge jetzt identifizieren, wer ist der Verbrecher, wer hat das Verbrechen begangen, ne? Und das ist die Funktion, die das Gesetz sozusagen hat, dass sie im Auftrag Gottes den Dreck im Leben der Menschen identifiziert. Und jetzt fängt das Gesetz an und es guckt sich den Römer an, ne? Und während er den Römer anguckt, da denkt sich schon der Jude, oh meine Güte, ey, der Römer, der wird jetzt abgeräumt vom Gesetz, ist gar keine Frage. Ich meine, die beherrschen die ganze Welt, unterdrücken alle, wollen immer nur Krieg führen und die Größten sein. Alter, der wird verurteilt. Und der Römer denkt sich, ey, Junge, wir regieren die Welt, wir sind so krass. Gott muss uns lieben, ne? Also wir sind doch eigentlich das Nonplusultra hier in dieser Welt. Und dann kommt das Gesetz und guckt, was wirklich dran ist und muss jetzt dieses Blatt umdrehen einmal. Okay, schuldig oder Sünder, wie auch immer. Und ja, der Jude denkt sich schon, ich wusste es, Freunde. Das war so klar. Und jetzt denkt sich der Jude gleich, ja, der Grieche. Oh, immer nur Wein, immer nur Essen, immer nur Sex. Hier, das ist doch, wofür die Griechen bekannt waren. Wir kennen die ganzen Nackedei-Statuen, wenn man nach Athen fährt. Ne? Alter, der wird auch verurteilt werden, ne? Ganz klar. Und der Grieche denkt sich, nein, wir sind die Wiege der abendländischen Philosophie. Gott muss uns lieben, er muss uns annehmen. Ja, läuft vieles falsch, aber wir haben doch Weisheit. Und dann kommt das Gesetz. Und dreht auch dort den Zettel um und dasselbe Urteil, schuldig, Sünder. Und der Jude denkt sich, ich wusste es ganz genau. Komm Gesetz, jetzt guck bei mir. Und dann sollen sie alle wissen, dass ich ganz anders drauf bin als sie. Und dann kommt das Gesetz und dreht auch bei ihm den Zettel um. Und plötzlich sagt er, was? Ich? Auch ich, Sünder, auch ich, schuldig. Das geht doch überhaupt nicht. Du darfst dich schon mal wieder hinsetzen. Genau, das Trikot darfst du verteilen an die. Ihr müsst noch kurz stehen bleiben, genau. Also Paulus sagt, wir haben eine neue Definition von Sünde und Schuld vor Gott. Und die lautet, alle sind Sünder, alle sind schuldig vor Gott. Die einen, weil sie nicht zu Gottes Volk gehören, und die anderen, weil sie zu Gottes Volk gehören. Die einen, weil sie immer machen, was sie wollen, und die anderen, weil sie nicht machen, was sie wollen. Die einen, die nämlich keine Juden waren, die haben einfach gemacht, was sie wollen, weil sie Gottes Gesetz gar nicht kannten. Die wussten gar nicht, was Gott von ihnen will. Und die anderen, die Juden, die kannten Gottes Gesetz ganz genau, aber die Wahrheit ist, sie haben es auch nicht eingehalten. Sie sind auch nicht treu gewesen diesem Gesetz gegenüber. Ja, vieles hat geklappt, vieles war anders, aber es gab immer wieder diese Momente, wo sie auch gefallen sind. Das ist die neue Definition der Sünde. Alle scheitern am Ende vor Gott. Ihr kennt das wie auf der Jesus Saves Konferenz. Ihr müsst einfach stehen bleiben. Genau. Gucken wir uns nochmal diesen Vers 17 an. Galater 2, Vers 17. Wenn aber auch wir Juden allein durch den Glauben an Christus Anerkennung finden wollen, dann geben auch wir damit zu, dass auch wir Sünder sind. Also Paulus sagt, hey, wenn wir sagen, dass wir Christus brauchen, dann sagen wir damit automatisch, bei uns ist auch nicht alles gut. Wir brauchen Vergebung. Das Gesetz konnte uns nicht retten, konnte uns nicht zu guten Menschen machen. Und jetzt ist die Frage, bedeutet das nun, dass Christus deswegen zum Komplizen für die Sünde wird? Das war nämlich der Vorwurf von Paulus Gegnern in Galatien. Er sagt, Paulus, wenn du jetzt sagst, Christus alleine reicht, und dann machst du ja die Leute eigentlich, du machst sie ja zu Gesetzeslosen. Wenn du sagst, das Gesetz ist nicht mehr das, wodurch ihr Gott gefallen könnt, dann werden sie ja Gesetzeslose. Und Paulus sagt, nein, nein, es ist ganz anders. Ich sage, ich wäre ein Komplize der Sünde, wenn ich das Gesetz wieder aufrichten würde, das Jesus eigentlich niedergerissen hat. Das Gesetz, von dem ich eigentlich weiß, dass es nutzlos ist, um mich zu retten, das ist niedergerissen worden. Und wenn ich es jetzt wieder aufrichten würde, dann wäre ich ein Komplize der Sünde. Was ist sein Denken dabei? Er sagt, hey Freunde, solange das Gesetz hier stand, waren wir alle Sünder. Jetzt kommt Christus und bringt das Gesetz um die Ecke sozusagen. Er erfüllt es nämlich. Er ist der vollkommen treu ist, der all das lebt, was das Gesetz fordert. Und er sagt, damit ist das Gesetz aber an die Seite gestellt, ist nicht mehr gültig für uns. Und sagt, wenn ihr jetzt kommt und ihr baut es wieder auf und ihr sagt den Leuten, ey, ihr müsst euch auch beschneiden lassen und ihr müsst die Feste feiern und ihr müsst dies und das tun, dann baut ihr das Gesetz wieder auf und dann sind wir ja sofort alle wieder Sünder. Weil dann werden wir ja sofort alle wieder an diesem Gesetz scheitern. Das ist sozusagen die Denke, die Paulus meint. Und dann geht er zum Angriff über und er sagt im Grunde genommen, er sagt ihnen im Grunde, Freunde, ihr führt das Gesetz nicht wieder ein, weil ihr so gesetzestreu seid, sondern weil ihr euch ihm nie so hingegeben habt wie ich. Und da wird Paulus jetzt sehr, sehr, sehr persönlich. Er sagt, Freunde, ihr vertraut noch auf das Gesetz, weil ihr es in Wirklichkeit in eurem ganzen Leben nur halbherzig gelebt habt. Ihr habt euch nie all seinen Forderungen gestellt. Und hier kommt so viel persönliche Erfahrung von Paulus durch. Er sagt, ich aber bin all in gegangen. Er könnte auch sagen, ich war da. Ich habe das hier mal so aufgebaut. Ja? Gott hat erst mal das Gesetz gegeben auf dem Berg Sinai. Das soll der Berg Sinai sein. Ne? Die ganze Heilsgeschichte spielt sich erst mal in der ersten Hälfte zwischen diesen beiden Bergen ab. Und dann kommt es von dem Berg Sinai zum Berg Golgatha, wo das Kreuz steht. Er sagt, wir haben das Gesetz bekommen und er sagt, weißt du, ihr steht hier am Anfang, ihr habt gerade mal 3-4 Meter gegangen auf diesem Weg des Gesetzes, aber ich bin den Weg bis zu Ende gegangen, ich habe all seine Forderungen versucht einzuhalten, ich habe jeden Gipfel erklommen, jedes Meer durchschwommen, jeden Kampf gekämpft, Ich habe die meisten meiner Altersgenossen in meiner Treue zu Gott, meiner Treue zu diesen Geboten übertroffen. Ich bin weitergegangen als ihr alle. Niemand hat es so intensiv studiert wie ich. Keiner hat auf so viel verzichtet. Niemand. Ich war da. Paulus beschreibt das in Galater 2, Vers 14, wo es heißt: Ich habe mich ganz dem jüdischen Glauben verschrieben und übertraf in meinem Eifer die meisten. Ich glaube, das ist noch nett von Paulus formuliert. Ich glaube, was er eigentlich meint, ist alle. Die meisten meiner Altersgenossen in unserem Volk. Mit aller Kraft trat ich dafür ein, dass die überlieferten Vorschriften unserer Vorfahren buchstabengetreu erfüllt werden. Also Paulus sagt, ich war dort, wo noch fast niemand war. Ich bin so weit gegangen wie wenige andere. Doch am Ende, ganz am Ende, stand ich vor Jesus und musste mir eingestehen, dass ich all das, was ich getan habe, gar nicht für Gott getan habe, sondern für mich. Damit ich angesehen bin, damit ich mir selber in den Spiegel schauen kann und sagen, du hast es geschafft, du hast gemacht, was kein anderer gemacht hat. Du warst, wo noch nie ein Fuß vorher den Boden berührt hat. Du hast es alles gemacht. Und dann muss er sich eingestehen, das Gesetz hat mich aber nie dazu gebracht, Gott zu lieben, was eigentlich der Sinn war des Gesetzes, sondern nur dahin, ihn zu fürchten. Denn so oft ich einen Tag gelebt habe, in dem ich mich an alle von Gottes Vorschriften gehalten habe, dann war ich für einen kurzen Moment zufrieden, aber ich wusste, am nächsten Morgen muss ich es wieder neu beweisen. Und was, wenn ich fallen werde? Was, wenn ich es nicht schaffen werde? Ich werde verworfen werden von Gott. Das war die Spannung, in der er gelebt hat. Und Paulus wusste auch, ich war dem Buchstaben zwar treu, aber ich habe den Herzschlag Gottes ganz oft verpasst in meinem Leben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das Gesetz, ihr Lieben, das Gesetz kann nichts tun, außer uns zum Kreuz bringen. Das Gesetz kann nichts tun, außer uns zum Kreuz bringen. Und das ist mein zweiter Gedanke. Ihr seid gleich erlöst. Mein zweiter Gedanke lautet nämlich, Christus hat meine Identität gestohlen. Das ist genau, was am Kreuz passiert. Das Gesetz hat mich identifiziert und es bringt mich zu Jesus mit einer Anklage, auf die die Todesstrafe steht und sagt, hey, diese Leute, die haben vor Gott nichts verloren, die können vor ihm nicht bestehen. Sie müssen ausradiert werden, sie müssen in die Hölle geworfen werden. Sie müssen bestraft werden bis in Ewigkeit. Das ist das Urteil, was das Gesetz füllt. Und dann steht Jesus dort am Kreuz mit diesen Leuten und er sagt nicht, was unsere moderne Gesellschaft vielleicht sagen würde. Oh nein, nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man die zu Tode verurteilen sollte. Ja, ist nicht so gut gelaufen, aber Freunde, die Kirche mal im Dorf lassen und so. Ne? Nee, Jesus sagt, das stimmt. Jesus ist Gott mit uns. Er hat das Gesetz ja gegeben. Er widerspricht ihm. Er sagt, ja, das ist das Urteil des Gesetzes. Das ist mein Urteil über euer Leben. Aber dann macht er genau das. Er stiehlt ihnen ihre Identität. Und zwar beide Seiten. Ich finde das so faszinierend. Er stiehlt ihre Schuld, aber er stiehlt auch das, worauf sie sich etwas anbilden. Ich bin Römer. Wir sind die Macher. Wir regieren die Welt. Das gibt es ja heute auch auf irgendeine Art und Weise. Christus stirbt, nimmt beides, ja, und auch den Griechen, deine Schuld und auch deine Klugheit und all das, was du weißt, das klaue ich dir, das ist nicht mehr deine Identität. Und den Juden, ja, auch deine Schuld nehme ich, aber auch diese Identität, wir sind diejenigen, die als einzige anders vor Gott dastehen als alle anderen. Wir sind diejenigen, die von Geburt und durch unsere Gebote und durch die Rituale und durch die Opfer und so weiter anders vor Gott dastehen. Und Jesus sagt, das war der Weg Gottes für euch für einen Moment, aber nur bis zu dem Moment, wo ein besserer Weg angefangen hat. Und dann sagt Jesus am Kreuz einmal, in der gesamten Geschichte des Universums. Eure Identität ist meine Identität geworden. Ist meine Identität geworden. Und er stirbt für die Schuld und für den Stolz. Und damit sind die Brüder tot und sie bekommen eine neue Identität. Und was sind die Folgen? Danke, ihr dürft euch, glaube ich, wieder hinsetzen. Vielen Dank. Und der Gedanke des christlichen Glaubens ist, dass wir an diesem Kreuz mitsterben. Es geht im christlichen Glauben nur um ein Leben nach dem Tod. Nur. Ja, nee, wie sollen wir nicht auch noch hier auf der Erde leben und so weiter? Das kann doch nicht sein. Wir brauchen nicht so einen Glauben, wo man nur vertröstet wird auf die Ewigkeit. Habe ich auch nicht gesagt. Das ist ja gerade das Geheimnis. Das Leben nach dem Tod beginnt in dem Moment, wo du Jesus dein Leben geschenkt hast am Kreuz. Da beginnt dein Leben nach dem Tod. Und die Ewigkeit ist nur die Fortsetzung davon. Aber die Wahrheit ist, deine Identität wurde gestohlen, mit ans Kreuz genommen. Du bist tot, kannst nicht mehr angeklagt werden, darfst dich nicht mehr, hast nichts mehr, worauf du dir irgendwas einbilden kannst und so weiter. Du bist gestorben. Und die Folgen für das Gesetz sind dann, dass das Gesetz nichts mehr von uns fordern darf. Dieser Weg gilt gar nicht mehr für uns. Und die Folgen für dich persönlich, jedes Mal, wenn du dich als Held fühlen möchtest, sagst du Stopp. Der Mensch, der sich etwas verdienen muss, der lebt nicht mehr. Und jedes Mal, wenn du dich als Versager fühlst, sagst du ja, stimmt. Aber das ist ein für alle Mal geklärt. Ich bin ein Versager, aber der Versager ist gestorben. Und ich glaube, das ist so radikal, aber so wichtig. Und das ist der Weg auch, wie wir zu so einer neuen Identität kommen. Und es gibt dann, jetzt nehme ich das J mal für was anderes, es gibt nur noch diese Identität, dass Jesus unsere Identität ist. Und es gibt auch nicht mehr, ich sag mal, drei oder vier unterschiedliche Blätter. Jeder fasst nur noch dieses eine Blatt an. Wir sind alle auch eine Gemeinschaft geworden. Wir sind alle eine Familie geworden in diesem Jesus. Wir haben alle dieselbe Identität, einzeln, aber auch gemeinsam. Und da gibt es keinen Grund mehr, dass sich irgendwer von irgendwem zurückzieht, wenn er Christ geworden ist, ja, oder sich besser fühlt oder irgendwas in der Art und Weise. Das Kreuz sagt uns, wir sind alle schuldig. Keiner braucht sich mehr über den anderen stellen. Keiner hat auch mehr ein Recht dazu. Und das ist dann der letzte Gedanke. Dann ist Christus meine Identität geworden. Und da lesen wir jetzt noch den Höhepunkt dieser Verse, die Verse 20 bis 21. Galater 2, 20 bis 21. Christus ist meine Identität geworden. Genau, und der Bibeltext dazu. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Und ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Ganz im Gegensatz zu den Christen, die sich noch an die Forderungen des Gesetzes halten wollen. Die lehnen eigentlich dieses Geschenk ab. Die sagen, nein, wir kriegen es doch hin. Könnten wir nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Da gibt es so ein geniales Bild, was ich mal von Tim Keller gehört oder bei ihm gelesen habe. Und er beschreibt so, dass da das Haus einer Familie, oder stell dir vor, das Haus deiner Familie steht in Flammen. Aber es gelingt, die ganze Familie wird gerettet aus dem Haus, ihr könnt euch in Sicherheit bringen und ihr steht mit euren Kindern und dem Hund draußen auf der Straße und plötzlich kommt dein bester Freund und sieht euch da stehen und sieht das Haus in Flammen stehen und er rennt in das Haus, obwohl er euch alle draußen stehen sieht und keine Ahnung, was er da will, aber er stirbt und verbrennt dort im Feuer. Was für ein sinnloses Opfer, oder? Wenn es niemanden zu retten gibt. Und das ist die Botschaft, die Paulus hat an die Christen in Galatien. Hey, wenn ihr denkt, dass ihr wieder durch das Gesetz irgendwie vor Gott Anerkennung finden könnt, ja, dann ist Jesus umsonst gestorben, dann war das gar nicht nötig, dann hat Gott Unrecht, indem er überhaupt seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Das kann doch nicht euer Ernst sein, sagt er. Nein, das Gesetz hat uns zu Jesus gebracht. Und jetzt kommt was Cooles, aber Jesus bringt uns nicht zurück. Kennst du so Freunde, die sich Sachen ausleihen, aber sie nie zurückbringen? Vielleicht bin ich selber manchmal so einer, ich weiß es nicht, ne? So, wo du genau weißt, die wollen ein Werkzeug von dir oder die Ladies irgendein Oberteil wollen sie sich ausleihen und du verpackst es gleich als Geschenk, weil du sagst, das sehe ich nie wieder, nie wieder. So, das ist es. Und weißt du, so macht Jesus das mit deinem Leben. Er sagt, also wenn du zu mir kommst, verpack dein Leben gleich als Geschenk, denn du kriegst es nie wieder zurück und das Gesetz kriegt es nie wieder zurück. Das bleibt bei mir. Und das ist das Geniale. Ich habe extra deswegen diese Berge hier aufgebaut, weil ich glaube, dass wir oft nicht das Leben ja, in der Freude und in der Fülle leben können, zu dem Jesus uns berufen und befreit hat, weil wir immer noch uns zwischen diesen beiden Bergen bewegen. Aber diese Zeit ist vorbei, ihr Lieben. Wir leben nicht mehr zwischen Gesetz und Kreuz. Wir leben nach dem Kreuz, auf der anderen Seite des Kreuzes. Das muss uns so klar sein. Wir leben auf der anderen Seite des Kreuzes. Und das Wichtigste ist, dass wir uns nicht mehr in diesen Bereich da einsperren lassen. Das Kreuz, Jesus, nachdem wir da durch sind, versperrt das Kreuz uns den Weg zurück. Versperrt uns den Weg zurück. Kann nicht mit einem anderen Weg gemischt werden. Kann nicht mit Leistung gepaart werden. Nein, es gibt nur diesen in sich abgeschlossenen Weg. Und darauf besteht Jesus. Das Gesetz bringt dich zu Jesus, aber er bringt dich nicht zurück. Er bringt dich nicht zurück. Er bringt niemanden zurück. Er liebt dich viel zu sehr, um das wieder zuzulassen, dass du dich wieder hier bewegst. Und Jesus in dir, das ist ja, was Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, ich bin gestorben, sondern Christus lebt in mir. Und wie fühlt sich dieses Leben an mit Christus? Jesus in dir, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, bringt dich nicht mehr unter Leistungsdruck. Das ist nicht Jesus, der das macht. Der holt sehr wohl auch das Beste aus dir heraus. Und er lässt dich leisten. Aber der zugehörige Druck, dadurch sich rechtfertigen zu müssen, sich beweisen zu müssen und all diese Dinge, der kommt nie von ihm. Jesus in dir löst keine Versagensängste aus. Du weißt schon, dass du komplett versagt hast. Man kann nicht mehr versagen, als dass einer für dich sterben muss und dass du sterben musst. Ja, das ist ja die Botschaft vom Kreuz. Du kannst nicht resozialisiert werden. Du kannst nicht wieder aufgebaut werden oder erzogen werden oder ein bisschen gefüttert und gepäppelt werden. Ne? So Leute irgendwie, ja, die so einen Bären haben und sagen, oh, der ist jetzt so zahm und so weiter und irgendwann frisst er doch die ganze Familie so. Ne? Da gab es ja einige Vorfälle schon. Nein, du kannst nicht resozialisiert werden. Der Bär in dir muss abgeschossen werden. Das ist der Problembär. Bruno, ihr kennt ihn noch, oder? Ja. Und Jesus in dir fühlt sich auch nicht mehr zurückgesetzt und abgelehnt. Denn du weißt, ich bin vollkommen angenommen. Trotz all dem Versagen, trotz all den Dingen. Jesus in dir, der fühlt sich nicht von Gott vergessen und ungeliebt, wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Jesus in dir fühlt sich anderen Menschen nicht überlegen, wenn dir die Dinge besser gelingen als ihnen, die Dinge deines Lebens. Und Jesus in dir ist auch eine viel stärkere Identität als dein Erfolg, die Anerkennung von Menschen oder deine Sexualität. Jesus ist, wer du bist. Diese anderen Dinge sagen dir nicht, wer du bist. Darüber, wie Jesus in dir lebt, werden wir noch sprechen, später im Galaterbrief. Das ist ja durch den Heiligen Geist. Und das ist, wo Paulus auch sagt, ihr braucht keine Angst haben, dass wir jetzt alle noch mehr sündigen, weil wir sagen, hey, es läuft doch bei uns. Vergeben ist und wir brauchen keine Angst mehr haben, dass man neu irgendwie auf unsere Taten schaut und uns Schuld irgendwie anrechnet. So, let's go. Sagt er, nö, der Heilige Geist in dir, das ist nämlich die Art, wie Christus in dir lebt, der sagt dir was ganz anderes und der lässt dich ein ganz anderes Leben führen. Ja? Und der erweckt sozusagen Gottes Gebote und so in dir zum Leben, dann ist es nicht mehr ein äußerer Zwang, sondern ein innerer Drang. Und das ist ein großer Unterschied. Er sagt, ich will aus Liebe und Dankbarkeit Gott gefallen. Ich möchte das so leben. Darüber werden wir noch sprechen. Aber jetzt ist die Frage, wie komme ich dahin, dass ich meine eigene Identität ablege, dass ich wirklich sterbe? Und wir alle merken das ja auch, oder? Wenn du schon auch eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, merkst du auch, ey, warum bin ich immer wieder hier? Warum bin ich immer wieder vor Gericht? Warum zeigt immer wieder das Gesetz mit dem Finger auf mich und sagt, er war's? Und da würde ich zwei Sachen sagen. Ja? Erstens, mach's wie Paulus. Geh den Weg zu Ende. Wenn du immer noch auf deine eigenen Leistungen schaust, dann bist du den Weg noch nicht weit genug gegangen. Dann hast du noch nicht wirklich versucht, mit deinen eigenen Anstrengungen Gott zu gefallen. Denk ihn zu Ende und sag dir, hey, es ist unmöglich, dass ich bei Gott punkte. Es ist unmöglich. Paulus sagt denen, ihr müsst erstmal noch mehr vom Gesetz haben, damit ihr überhaupt versteht, was die Gnade euch geschenkt hat. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass wenn diese Versuche wieder in dir aufstehen, oh, ich muss es selber tun und so weiter, oder du fühlst dich irgendwie verletzt oder sonst irgendwas, dass du dann jedes Mal sagst, hey, es stimmt. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, oh, ich war Gott nicht treu genug, da ist noch Sünde in meinem Leben, ich müsste noch ein ganz anderes Leben führen, ich müsste irgendwie schon mehr erreicht haben, auch unabhängig von den religiösen Druck, den du dir machen kannst, auch in deinem Leben, ne? Ich müsste mehr Karriere gemacht haben, ich müsste mehr dies, mehr das gemacht haben, dass du sagst, ja, es stimmt. Verstehst du? Ich glaube, das Geheimnis, du erfüllst das Gesetz nicht, indem du versuchst, es zu erfüllen, sondern indem du dem Gesetz Recht gibst und sagst, es stimmt. All die schlechten Gefühle, die in dir auftauchen, und du sagst, ja, es stimmt, das bin ich, das war ich. Aber ich ist nicht mehr am Leben. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es noch einen zweiten Gedanken, weißt du, wenn du dein Ich mal wieder von Montag bis Samstag im Meer schwimmen siehst, wie es um Hilfe schreit und sagt, rette mich. Und du hast so den Rettungsring in der Hand. Sag, werf ihn mir zu. Ich will leben. Dann sagst du, nein. Stirb. Weil das tatsächlich der Weg ist, den Paulus uns zeigt. Ja? Dass wir, und das ist, glaube ich, so ein Geheimnis im christlichen Glauben, auch wenn wir dann wachsen und wenn wir im Glauben weitergehen, dass wir nicht versuchen, den alten Menschen zu therapieren, der am Kreuz gestorben ist, sondern dass wir uns auf das Neue konzentrieren, was in Jesus da ist. So ein wichtiger Punkt. Ich habe mir so gedacht, boah, für unsere Therapeuten und Psychologen ist das ein interessanter Ansatz, wie man das dann umsetzt, weil ich weiß, auch der neue Mensch braucht Therapie und Seelsorge. Auch der muss lernen, welche Mechanismen greifen, ja, mit denen das Gesetz immer wieder Forderungen aufbauen will im eigenen Leben und so weiter. Das hat alles seinen Platz, ne? Aber wir müssen aufpassen, alle miteinander, bei uns selbst und auch bei anderen, dass wir nicht versuchen, die Sachen zu therapieren, die gar nicht mehr am Leben sein sollten. Sondern da, wo Christus in uns leben sollte. Und dann sehe ich bei Paulus noch einen weiteren Schlüssel. Und das ist der Dankbarkeit. Er sagt, was ich jetzt im Glauben lebe, das lebe ich nicht mehr für mich, ich lebe es für Christus. Mein Leben hat ein ganz anderes Ziel bekommen. Ich bin nicht mehr das Ziel meines Lebens. Ich bin nicht mehr der Maßstab, an dem ich entscheide, ob mein Leben erfolgreich ist oder nicht, ne? Ob mein Haus toll ist und meine Karriere genial ist. Sondern hey, das, was ich für Jesus lebe, ist das, was mich ausmacht. Das andere kann ich in Dankbarkeit nehmen, das muss ich nicht verachten. Ja? Das darf einfach da sein, aber es ist nicht das, was das Ziel in meinem Leben ist. Sondern ich lebe für Christus. Also drei Punkte. Stell dich dem Gesetz in seiner ganzen Härte, denn dann, glaube ich, kommst du nicht mehr so schnell auf die Idee, selber dich retten zu wollen und selber dich beweisen zu wollen. Und das, was Paulus sagt, ihr habt es noch nicht. Ihr seid noch nicht bis zum Schicksalsberg gelaufen und habt versucht, den Ring des dunklen Herrschers in der Lava zu versenken. Ich war dort. Ich habe mich durch die Herden von Orks gekämpft und am Ende habe ich versagt. So, das ist das Bild, ja? Also wir brauchen die ganze Härte des Gesetzes, damit wir die Gnade verstehen. Dann hör auf, den alten Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Nein, der kriegt keine Mund-zu-Mund-Beatmung, der kriegt keinen Rettungsreifen und all diese Dinge, sondern sagst du, verstehe ich, aber das ist tot. Und das Dritte ist, dass wir so Dankbarkeit leben vor Gott. Das, was Paulus so sagt, hey, ich lebe alles für Christus, der sich für mich hingegeben hat. Das hat ihn ausgemacht, das war seine Identität. Das hat ihn angetrieben, das hat ihn zu einem Leben auch in Heiligung am Ende gebracht. Das hat ihn zu einem Leben auch gebracht, wo er sich unglaublich für Jesus eingesetzt hat. Aber es war ein ganz anderes Leben für ihn als vorher. Ein ganz anderes Leben. Weißt du, Außenstehende hätten gesagt, du hast doch nur die eine Droge durch die andere irgendwie vertauscht. Und Paulus sagt, nee, ich habe gar keine Ahnung. Ich bin einfach freigesetzt worden. Und das ist so genial. Wir kommen zum Schluss. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Und ich möchte dich einfach so einladen, dass du aus diesem Raum hier zwischen Gesetz und zwischen Kreuz heraustrittst. Dass du zum Kreuz kommst, auf dieser Seite, und das Geschenk annimmst, was Jesus für dich hat. Deine Identität dir von ihm stehlen lässt und dich von ihm mit in seinen Tod hineinziehen lässt. Das ist so geistlich, was passiert. Wir werden mit diesem Kreuzmoment verbunden und unsere alte Identität stirbt. Und das ist der Weg, wie man übrigens auch Christ wird. So radikal ist unser Glaube. Es ist viel radikaler als alle einzelnen Forderungen des Gesetzes. Es ist die Antwort auf alle Forderungen des Gesetzes. Und da müssen wir hin, damit wir ein neues Leben führen können. Und wie wird sich dieses Leben anfühlen? Ich liebe ja C.S. Lewis, einige wissen das. Ben glaubt, wenn ich schlecht vorbereitet bin, dann zitiere ich C.S. Lewis. Das stimmt aber nicht, das war ein anderer Pastor, der das so gemacht hat. Aber C.S. Lewis hat einen genialen Gedanken gesagt. Er sagt, woran merke ich, dass mein Ich gesund geworden ist, weil Christus jetzt mein Ich geworden ist, weil er in mir lebt, weil er es ausgefüllt hat, sodass es nicht mehr aufgebläht ist mit nichts, sondern mit Christus gefüllt ist. Woran merke ich das? Und er sagt, es ist wie mit einem Zeh. Wenn du ihn nicht bemerkst, ist er gesund. Das fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken. Er sagte also, es ist eigentlich für uns kein Problem, wenn wir halbwegs gesund sind, so einen 5 oder einen 10 Kilometer Spaziergang zu machen. Deine Zehen auch, deine Füße sind dafür gemacht von Gott. Aber wenn du plötzlich bei diesem Spaziergang immer Schmerzen an deinem großen Zeh hast, dann merkst du, oh, damit stimmt was nicht. Und ich finde das einen genialen Gedanken. Weißt du, wenn unser Ich immer noch wehtut ständig, dann darf da noch Heilung reinkommen. Nicht Heilung, sondern der Tod darf da reinkommen. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir nicht nur besser von uns denken oder nicht mehr so schlecht von uns denken, sondern wir kommen an den Punkt, ich habe das öfter schon gesagt, wo wir gar nicht mehr so viel an uns denken müssen. Wo wir einfach, wir sind fein mit uns. Wir sind dankbar für das, was wir haben und sind und können. Und wissen, es ist ein Geschenk. Und wir leiden nicht unter dem, was andere vielleicht haben und was wir nicht haben. Oder das ist ja wie mit Reichtum, das fand ich auch lustig, habe ich gelesen, da sagte jemand, ich glaube sogar, es war auch C.S. Lewis, keiner von uns will ja eigentlich reich sein. Keiner von uns will wirklich reich sein. Er sagte, nee, wir wollen reicher sein als die anderen. Reichtum wäre nicht interessant, wenn wir alle gleich viel hätten. Das wäre ja toll. Was habe ich denn jetzt davon, wenn ich mit meinem großen Mercedes vorfahre und der andere, die alle haben auch einen. Ja, was soll das, ja? Aber das ist so der Punkt, wo wir wo wir hinkommen dürfen. Dass wir die Sachen nicht mehr brauchen, damit wir uns überlegen fühlen oder weniger unterlegen fühlen, sondern dass wir sie einfach genießen können. Das, was uns gegeben wurde. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, frag dich mal, ob die Dinge, die du vielleicht im Moment hast, die Kämpfe, die du erlebst in deinem Herzen, ob die damit zu tun haben, dass du ständig wieder hier reingeschoben wirst, in diesen Bereich zwischen Gesetz und Kreuz. Und dann beerdige doch neu dein eigenes Leben. Das, was schon passiert ist bei deiner Bekehrung zu Jesus, bei deiner Entscheidung für ihn, das, was du in deiner Taufe festgemacht hast, mach es neu fest und lerne jeden Tag zu sagen, nein, du hast nichts mehr zu melden, du hast nicht mehr zu reden, du bist hier nicht gefragt, sondern Christus in mir, mein Freund, Christus in mir. Und für diejenigen, die noch gar nicht mit Jesus unterwegs sind, wir sind so eine Kirche, wir wollen ehrlich gesagt jeden Sonntag Menschen davon überzeugen, dass das Leben mit Christus am besten ist. Dass es viel besser ist, mit Christus zu sterben, als alleine zu leben. Das ist viel freier, viel freudevoller, viel schöner, wenn wir nicht mehr ständig an uns denken müssen, wenn wir nicht mehr ständig kämpfen müssen, uns irgendwie zu beweisen, irgendwie unsere Statue aufzubauen und zu polieren. Das ist das Leben, was du brauchst. Mit Christus zu sterben, da fängt das Leben erst an. Halleluja, oder? Gibt es ein paar Leute, die das schon erlebt haben? Boah, das ist doch. Und da wollen wir dich einladen, dass du heute in dieses Leben hineinkommst. Und die Voraussetzung ist aber, dass du heute stirbst. Dass du sagst, Herr, das, worauf ich mir etwas einbilde und das, wofür ich mich schäme, bringe ich heute beides zu diesem Kreuz und ab sofort will ich mich nur noch darüber identifizieren, dass Jesus in mir lebt. Und dadurch bin ich angenommen vom Vater. Dadurch hat das Leben nach dem Tod schon angefangen und das wird in ein ewiges Leben führen, in ein ewiges Leben der Freude, wo nur noch Menschen sein werden, die diese gemeinsame Identität haben. Wo wir eine unglaubliche Freude allein deswegen erleben werden, weil dann wir alle auch fertig sind mit diesen Prozessen. Und keiner muss mehr dem anderen die Beine wegkloppen, keiner muss sich mehr überheblich fühlen, keiner muss sich mehr minderwertig fühlen. Hey, da will ich hin, das ist der Himmel, das ist das, worauf wir zugehen. Und das ist ein absolut fantastischer Gedanke. Und deswegen könntest du heute eine Entscheidung für diesen Jesus treffen. Das ist aber eine radikale Entscheidung. Triff sie nicht vorschnell, denn es bedeutet, Jesus gehört alles. Aber wir geben immer am Ende von unseren Predigten eine Möglichkeit, so ein Gebet mitzubeten, wo du sagst, Jesus, ich komme auf die andere Seite des Kreuzes. Ich komme zum Kreuz, aber dann gehe ich auf die andere Seite des Kreuzes. Ich lebe ohne Anklagen, ohne Stolz, ohne Minderwertigkeit. Mit der Freiheit, dass mein Ich nicht ständig schmerzt, sondern ich neu geworden bin. Und ich will fragen, lass uns einen Moment haben, wo wir die Augen schließen und darf das ruhig machen, wir wollen da auch fair sein. Und ich will fragen, ob jemand da ist, der sagt, boah, ich merke heute, diesen Jesus brauche ich. Und ich will einen ersten Schritt auf ihn zumachen. Ich will irgendwie sagen, Jesus, komm, nimm meine alte Identität und werde du meine Identität. Dann mache ich dich Mut, du darfst jetzt einfach deine Hand hochheben und darfst so einen ersten Schritt dadurch auf Jesus zumachen. Dass sagen, ich sterbe vielleicht sogar schon mal dadurch, dass ich mich jetzt öffentlich dazu bekenne, dass ich diesen Jesus brauche. Identifiziert bist du sowieso schon. Jeder hier. Es gibt keine Ausnahme. Ist jemand da, der heute diesen Schritt auf Jesus zugehen möchte? Vielleicht bist du auch noch nicht so weit und du sagst, boah, das war heute mal eine ganz andere Botschaft als das, was ich bis jetzt kannte in meinem Leben. Aber davon will ich mehr hören. Hey, seid total eingeladen, einfach immer wieder zu kommen und herauszufinden, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Das Bild wird immer klarer, je mehr du davon hörst und je mehr du vielleicht auch mit Menschen unterwegs bist, die da schon weiter sind als du. Aber ich will trotzdem dieses Gebet jetzt gemeinsam mit euch beten und Leuten noch die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. und die Gemeinde darf mich wie immer unterstützen. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Leben. Du bist mein Retter. Und du bist mein Herr. Amen. Herr, und während wir jetzt beten, ich werde selber dort stehen, vielleicht können tatsächlich auch noch die Leute aus dem Leitungsteam, die frei sind, auch dort mitstehen heute. Das, glaube ich, fände ich sehr stark. Und wir wollen beten, wenn du sagst, boah, ich brauche Gebet bei dieser Identitätssache, die Sachen, die mich noch durchs Leben peitschen, ich brauche Gebet. Oder auch für ganz andere Dinge. Wir beten für Heilung, wir beten für alles, was irgendwie da sein könnte in deinem Leben, wo du eine Begegnung mit Gott brauchst. Und wir wissen, er ist der Herr und er hat gute Antworten für dich.